Hallo, zu Winklers Wochenschluss ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Es ist heute der 10. Oktober und wir haben die 42. Ausgabe vom Wochenschluss. Der Titel lautet heute vor den Q3-Zahlen, heute Fokus auf Zuschauerfragen. Wir werden also heute die Zuschauerfragen beantworten und versuchen es ein bisschen in Relation zu den Erwartungen für die Q3-Berichtssaison zu setzen. Aber bevor wir anfangen, haben wir diesmal die Marke der Woche. Und die Marke der Woche ist 4.000 US-Dollar je Goldunze. Erstmalig hat eine Goldunze mehr als 4.000 US-Dollar gekostet. Das ist ein Rekord. Wenn man mich fragt, warum, habe ich auch keine große Antwort. Wir nutzen Gold hauptsächlich als Hedge gegen Krisen bzw. als Diversifikationsinstrument in unseren Portfolien. Welche Krise haben wir? Fragezeichen. Also dementsprechend Krise derzeit nein, nicht unbedingt. Vertrauensverlust US-Dollar. Ja, das Thema hatten wir schon häufiger, auch hier im Podcast. Die Zentralbanken sind nach wie vor Käufer. Da habe ich auch gleich eine Folie dazu. Wir haben so ein bisschen das Thema, Sonderthema alternative Währung, wo auch die Kryptos reingehören. Beide laufen ja dieses Jahr ganz gut. Wir haben in unserem Fonds beispielsweise 5% Aktien, die von Gold bzw. Kryptos profitieren. Wir hatten auch schon mal eine Folge, da sind wir auf Silber und Platin eingegangen. Wir haben damals das Gold-Ratio zu Silber und zu Platin besprochen, hatten gesagt, eigentlich müsste Platin wesentlich besser laufen als Gold, wenn einfach das historische Muster wieder eingehalten werden würde. Wenn man sich hier die Chart anschaut, wir haben eine Aufwärtsbewegung, eine beschleunigte Aufwärtsbewegung, MACD noch kein Verkaufssignal, RSI noch kein Verkaufssignal, aber wir sind natürlich auf einem sehr hohen Niveau und das Ganze ist eher Momentum getrieben. Wir würden da an der Stelle jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt aktiv Gold stärker kaufen. Nichtsdestotrotz, Fazit, the trend is your friend. Und es gab eine Zuschauerfrage, was ist mit Goldminen? Auf die möchte ich gleich eingehen, aber zuvor möchte ich noch die Folie mit den Zentralbanken zeigen. Hier sieht man die Zentralbanken und wie viel Goldreserven sie haben. Die USA mit Abstand die größte, also die Bank mit den höchsten Goldreserven. Dann kommt Deutschland, Italien, Frankreich. Dann war es mir wichtig, dass ich vor allem Länder zeige, die vielleicht im Westen nicht so positiv gesonnen sind. Russland. Russland publiziert keine Goldreserven mehr. China. Sie publizieren auch sehr unregelmäßig und wahrscheinlich ist hier auch wirklich angebracht, der Statistik in China nicht zu trauen. Indien ist ein großer Goldkäufer, jetzt nicht die Zentralbank, sondern eher die Bevölkerung. Wir haben die Türkei und Kasachstan. Kasachstan habe ich deswegen aufgeschrieben. Wir reden ja hier über knapp 300 Tonnen. Das entspricht der Produktion der beiden Branchenprimusse, Barrick und Newmont, die auch etwa 9 Millionen Unzen herstellen. Und das sind etwa diese 300 Tonnen Gold, nur um einfach mal eine Größenordnung hier so zeigen. Und damit komme ich aber auch schon zum Update zu Goldminen oder ein paar Aussagen zu Gold. Bei Goldminen ist es schon sehr wichtig, dass man sich den Track-Record des Managements anschaut. Hat das Unternehmen oder hat das Management geliefert, was sie vorher gesagt haben? Das ist bei den Goldminen sehr oft nicht der Fall. Was auch wichtig ist, sind, dass Investitionen in neue Minen im Budget, im Zeitplan erfolgen. Das war in jüngster Vergangenheit nicht der Fall. Jetzt muss man nur sagen, aktuell sind keine größeren Goldminen in Planung. Das heißt, dieser Punkt ist nicht so wichtig. Was viel wichtiger ist, sind die Förderkosten. Also für wie viel kann man eine Goldunze fördern? Und da spricht man von All-in-Sustaining CapEx-Förderkosten. Oder All-in-Sustaining-Cost, so heißt es richtig. Hier sehen wir mal die Jahre 22, 23, 24 und 25. 25 ist natürlich ein Schätzwert. Wir sehen, dass die Kosten sich stetig erhöhen. Jetzt muss man auch sagen, 30% ist eigentlich Treibstoff. Davon Treibstoffpreise sind in diesem Zeitraum nicht unbedingt gestiegen, aber die Förderkosten sind gestiegen. Wo es sehr deutlich ist, bei Barrick und bei Newmont, das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass das ein sehr starkes Management oder eine sehr starke Managementleistung war. Besser hat sich, haben sich die Kosten vielleicht bei Agnico entwickelt. Da ist der Pfad nicht ganz so steil, aber auch hier sind die Kosten gestiegen. Agnico ist so die Aktie, die wir eigentlich präferieren. Sie operiert in Mexiko, in Kanada und in Finnland. Und das sind eher Länder, die sehr mining-freundlich sind. Ich habe Kinross noch dazu gemacht, weil das auch eine Aktie, die sehr stark gestiegen ist. Allerdings auch hier die Förderkosten sind doch deutlich gestiegen. Den letzten Wert, den ich hinzugefügt habe, ist Wheaton Precious. Auch über diesen Wert haben wir schon häufiger gesprochen. Wheaton Precious ist ein Royalty-Unternehmen. Das heißt, sie geben den Minenunternehmen eine Finanzierungshilfe und im Gegenzug bekommen sie das Beiprodukt. Also das, man muss einfach wissen, dass wenn man Kupfer produziert, sehr oft Gold als Beiprodukt enthalten ist. Der Kupferproduzent ist aber gar nicht an dem Gold interessiert und er sagt, okay, ihr könnt dieses Gold haben, Wheaton Precious, gebt mir einfach 400 US-Dollar und gebt mir den Kredit. Ich kann Kupfer verkaufen und ihr habt das Gold. Das ist das Geschäftsmodell. Dementsprechend haben wir hier auch keine Inflation in den Förderkosten. Und man sieht, dass Wheaton Precious für etwa 400 US-Dollar die Unze in Anführungsstrichen produziert. Agnico und Wheaton Precious haben wir derzeit in unseren Fonds. Wir waren aber seit längerer Zeit jetzt keine Käufer hier, sondern sind eher Verkäufer und nehmen ab und an mal einen Gewinn mit. Das wären jetzt mal so die Minen, die ich hervorheben würde. Wie gesagt, Management ist sehr wichtig. Wenn Sie in kleinere Unternehmen reingehen, dann ist die Management-Komponente noch wichtiger und Förderkosten kann man sich auf den Seiten meistens sehr gut nachschauen und dann muss man da halt ein bisschen Research machen, ob man so einem kleinen Unternehmen wirklich traut. Viele Goldminen haben eine verhaltene Performance, sagen wir es mal so. Das war's zu den Goldminen. Komme ich zum zweiten Zuschauerfrage und da ging es ums Thema Nestle beziehungsweise Alternativen zu Nestle. Auch hier möchte ich mal heute ohne Chart arbeiten, sondern vielmehr mit den Zahlen. Ich habe das Wichtigste bei Nahrungsmittelwerten ist das organische Wachstum, sprich wie stark kann ein Unternehmen durch Preis und Volumen wachsen. Und Unternehmen, die über 4% dauerhaft wachsen, bekommen meistens eine Prämie in Form von höheren KGVs. Wenn man jetzt sich die drei großen in Europa anschaut, Nestle, Unilever, Danone, war es in der Vergangenheit immer so, dass Nestle stärker wachsen konnte als die anderen beiden Unternehmen. Dementsprechend war das KGV auch höher. Was wir jetzt hier in der Grafik sehen, ich habe 5 Jahre abgetragen, von 22 bis 26. 25 und 26 sind natürlich Schätzungen. Die anderen Zahlen sind tatsächliche Zahlen. Wir sehen, dass wir in 22 und 23 doch sehr hohe Balken bei allen Unternehmen haben. Das war hauptsächlich die Preiskomponente. Wir hatten damals Inflation und die Inflation wurde unter anderem auch von den Nahrungsmittelwerten getragen, beziehungsweise diese Unternehmen haben die Preise dann erhöht. Höhere Preise gehen meistens damit einher, dass die Volumen sinken. Jetzt haben wir keinen unbedingt positiven Preiseffekt die letzten Jahre gesehen oder 24 und 25, 26 werden wir es wahrscheinlich auch nicht sehen. Die Volumen sind ein bisschen das Problem. Die müssten langsam wieder anziehen, dass die Unternehmen dann höhere organisches Wachstum zeigen. Was wir hier in der Grafik sehen, Procter & Gamble und Nestle haben eigentlich so das beste Momentum, dass die Wachstumsraten anziehen. Dementsprechend präferieren wir ja auch Nestle. Was gegen die Amerikaner spricht, ist halt einfach aus Portfolio-Gesichtspunkten, investieren wir in Amerika lieber in Technologiewerte und lassen den Platz dann frei für die Europäer, für Food- und Beverage-Unternehmen. Also dementsprechend, da passt eine Procter & Gamble einfach vom Portfolio nicht ganz rein. Ich habe hier auch nochmal die Getränkeunternehmen, also Diageo und Heineken, mitgebracht. Dasselbe, was ich eben bei Nestle gesagt habe, gilt auch für Diageo. Diageo war in der Vergangenheit ein sehr starkes Wachstumsunternehmen in diesem Bereich. Das Unternehmen hatte dann Probleme und muss auch wieder zurück zu den höheren Wachstumsraten, dass man dann ein höheres KGV bekommt. Wir kommen jetzt nochmal direkt zu Nestle. Bei Nestle muss man einfach sagen, der Bewertungscase ist aktuell interessant. Wir haben eine Dividendenrendite von über 4%. Es ist ein Dividendenaristokrat, also das heißt, die Dividende wurde die letzten Jahre immer gezahlt und es gibt auch die Tendenz, dass die Dividende gesteigert wird. Wir haben eine Free Cashflow-Rendite von 7%, das heißt, die Dividende kann aus dem Free Cashflow gezahlt werden. Wir haben ein KGV, was einfach 10% unter dem historischen Schnitt liegt. Und wenn wir das Ganze mal ein bisschen dynamisch machen und uns DCF-Annahmen anschauen, die wir für unsere Modelle nutzen. Wir nutzen aktuell 3,5% Wachstum. Wir nutzen eine Margensteigerung von 40 Basispunkten. Die Beteiligung an L'Oréal, die ja auch sehr groß ist, machen wir so Marktwert mit einem Abschlag. Und wir nutzen als Kapitalkosten oder Diskontierungsrate 7%. Mit diesen Annahmen bekommen wir bei Nestle ein zweistelliges Upside. Was jetzt fehlt und warum dieses Upside bisher noch nicht realisiert worden ist, das Management muss einfach liefern. Wir hatten jetzt ein paar Quartale gesehen, wo die Ergebnisse dann doch nicht so stark waren wie erwartet. Das Unternehmen wird am 16.10. Zahlen bringen. Das ist ein Trading-Update. Da geht es vor allem um Umsatz. Aber ich hatte ja jetzt auch über Umsatzwachstum gesprochen. Das ist genau die Zahl, die wir dann sehen wollen. Und wir hoffen, dass sie da ein bisschen positiv überraschen. Ansonsten ist Nestle mittelfristig weiterhin sehr, sehr attraktiv. Das zu Nestle. Dann kam ein Zulieferer, die Frage zu Givaudan. Und da habe ich jetzt einfach mal die Folie, Vorlage, das Format von Nestle übernommen. Es ist keine attraktive Aktie. Wir haben eine Dividendenrendite von 2%, wir haben Free Cashflow Rendite von 5%, wir nutzen KGV ist bei 25, also deutlich höher als bei Nestle. Wenn wir dasselbe in unser DCF-Modell machen, hier rechnen wir mit 4,5%, Nestle rechnet mit 3,5%, wir rechnen mit einer deutlich stärkeren Margensteigerung von 60 Basispunkten und einer Diskontierung von 7,5, dann kommen wir in etwa auf ein Kursziel von 2500. Also wir haben hier deutliches Downside-Potenzial. Jetzt muss man aber unterscheiden, der Schweizer, der in dieses Unternehmen investiert, ja, der kauft eine Dividendenrendite von 2%. Er selbst bekommt keine Zinsen. Dementsprechend kann das für den Schweizer interessant sein. Für uns ist es eher schwierig. Jetzt ist Givaudan auch eine Chemieaktie. Und Chemie war dann die nächste Frage, nämlich Dow Chemical. Ich habe mir jetzt erlaubt, den Chart von BASF hier mal abzutragen. Das ist ein guter Punkt mit Chemie. Was uns hier ein bisschen fehlt, ist, es ist ein frühzyklischer Sektor und wir brauchen eine wirtschaftliche Erholung oder die Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung. Wir brauchen mehr Volumen, damit die Auslastung steigt. Bei höherer Auslastung, also man sagt normalerweise bei 80% Auslastung, haben die Unternehmen Preismacht, dann würden auch die Preise steigen. Das ist aktuell nicht der Fall. Nichtsdestotrotz ist eine BASF auf KGV-Basis von 15 eigentlich nicht teuer und mit 5% Dividendenrendite auch eher interessant. Die Frage, die es so ein bisschen zu stellen ist, ist, welche Sektoren sollen eigentlich das Wachstum nach vorne hin bringen. Da fällt einem natürlich als Deutscher der Autosektor ein. Allerdings der Autosektor aktuell kommen da eher Gewinnwarnungen und Absatzwarnungen. Also sprich, die Volumen sind doch nicht so stark, was dann für BASF bedeutet, weniger Volumen an die Autoindustrie. Die Bauindustrie, auch von der hört man derzeit nicht unbedingt sehr positive Nachrichten. Dementsprechend, ich habe mal hingeschrieben, charttechnisch sind wir hier im Niemandsland. Die Bewertung, gerade die Dividendenrendite, macht die Aktie für die Dividendensaison, die dann im April, Mai ist, doch recht interessant. Jetzt muss man eine Sache vielleicht noch vorweg sagen, bevor wir auf die nächste Zuschauerfrage kommen. Chemieunternehmen werden bei MSCI als Materials geführt. Der Materials-Sektor besteht aus Chemie und aus Mining. Und aus dem Bereich Mining kam dann die nächste Frage. Wie sieht der Minenmarkt aktuell aus? Ich habe ja schon relativ oft darüber gesprochen und Sie wissen, dass ich ein Fan von Minenunternehmen bin. Die Goldminen hatten wir eben angesprochen, haben dieses Jahr sehr stark performt. Uran hat sehr stark performt. Seltene Erden kommen immer wieder Nachrichten. Aber ich möchte heute nur auf Kupfer eingehen. Das ist der Chart, der 5-Jahres-Chart von Kupfer. Und was man sieht, wir sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau, nahe dem Rekord. Was jetzt den letzten Schwung nach oben gebracht hat, war, dass eine Mine in Indonesien ausgefallen ist. Das ist die Mine Grasberg, die von Freeport betrieben wird. Hier gab es eine Überschwemmung plus Tote dabei. Das heißt, die Mine wird wahrscheinlich 2 bis 3 Quartale ausfallen. Die Mine ist insofern wichtig. Es ist eine der größten Minen weltweit. Sie bedient etwa 4% der weltweiten Nachfrage an Kupfer. Dadurch, dass diese Mine jetzt geschlossen worden ist, werden wir wahrscheinlich einen Nachfrageüberhang in 2025 haben und einen signifikanten Nachfrageüberhang in 2026, was dann wahrscheinlich auch nicht mehr über die Leger gedeckt werden kann. Wir brauchen einfach neue Minen und neue Minen werden wahrscheinlich dann eher bei höheren Preisen geöffnet werden. Weil in diesem ganzen Zeitraum, den ich hier abgetragen habe, gab es keine nennenswerte große Mine, die an den Markt gekommen ist. Wenn man davon ausgeht, dass eine Mine 3-4 Jahre dauert, kann dieser Bereich doch sehr, sehr interessant werden, wenn die Preise dann in Richtung deutlich nördlich von 10.000 US-Dollar je Tonne stehen. Dafür braucht es natürlich eine Nachfrage. Die Nachfrage müsste einerseits aus China kommen, andererseits aus den Themen E-Mobilität und Renewables. Wenn das so weitergeht, werden wir das Defizit bekommen. Und das wäre jetzt auch so präferiert im Sektor Materials, dass man einfach hier in die Minenunternehmen geht. Wenn man die großen Kupfer oder reine Kupferunternehmen erwerben möchte, Antofagasta ist das Qualitätsunternehmen Nummer 1. First Quantum und Freeport hatten beide in jüngster Vergangenheit ein paar Probleme. First Quantum mit Panama, Freeport jetzt mit Grasberg in Indonesien. Dementsprechend Antofagasta ist dann natürlich auch ein bisschen teurer. Ob man jetzt auf diesem Niveau direkt einsteigen muss, sei mal dahingestellt. Wir sind derzeit auch noch keine Käufer bei den Diversifieds, also bei den größeren Minen. Unter den Diversifieds hat wahrscheinlich aktuell Anglo das höchste Kupfer-Exposure, Anglo American. Und Glencore das zweithöchste und Sie wissen, dass wir doch relativ oft über Glencore sprechen. Wir haben Glencore in unseren Portfolien, haben aber in jüngster Zeit jetzt nichts hinzugekauft. So viel zum Materials-Sektor. Kommen wir zum letzten Sektor, den ich heute ansprechen möchte, Pharma. Wir hatten ja jetzt Pharma doch die letzten 3 Mal hier erwähnt. Einmal die Meldung des Tages, Pfizer und Trump. Ich hatte es dann am Mittwoch nochmal gesagt, Sektor der letzten Tage. Da hat man ja auch in ordentlichen Kursbewegungen gesehen. Insgesamt muss man sagen, der Pharmasektor ist stellenweise weiterhin attraktiv. Ich habe hier jetzt mal, das heißt Big Pharma, also die Pharmaunternehmen aufgelistet, die jetzt breit aufgestellt sind, die also nicht nur unbedingt in Adiposität oder Diabetes unterwegs sind. Für diese Unternehmen, die ich hier zusammengestellt habe, habe ich ein durchschnittliches KGV von 12. Das ist günstig, kommt aber hauptsächlich von den Amerikanern und von Sanofi. Auch in diesem Sektor ist es wichtig, dass man Umsatzwachstum zeigt. Wer Umsatzwachstum zeigt, hat ein höheres KGV. Jetzt sieht man, dass die beiden Amerikaner hier negatives Wachstum zeigen. Das ist also nicht unbedingt der Platz, wo wir engagiert sein wollen. Attraktives Wachstum ist Sanofi mit 6 bis 7%, was ganz okay ist, ist strukturelles Wachstum. Einzig und allein, wir haben schon relativ viele Franzosen in unserem Portfolio und die politische Lage bzw. Rahmenbedingungen in Frankreich sind jetzt nicht unbedingt positiv. Dementsprechend gefällt uns an der Stelle, und da haben wir auch in jüngster Zeit ein paar Zukäufe gemacht, Novartis am besten. Wir haben hier ein überdurchschnittliches Wachstum in 25 mit 8,5%. Wir haben eine attraktive Dividende, jetzt mal für den Schweizer Markt, von 3%. Das KGV ist auch unter dem Markt mit unter 15. Was nach vorne sicherlich der Fall sein wird, unser Dividendenfonds wird mehr Pharma kaufen, weil einfach hier die Dividendenrenditen so interessant sind. Was man allerdings auch sieht, ist, dass die Return on Equities zurückkommen. Das ist so ein bisschen was Negatives. Als Fazit, Sentiment ist positiv, weil einfach viele Investoren untergewichtet sind in dem Sektor und nach vorne eher Käufer werden. Die Dividenden sind interessant. Wo wir nach wie vor ein Thema haben, ist Unsicherheit um Zölle und auch um das Pricing. So viel zu Pharma. Jetzt möchte ich noch ganz kurz einen Ausblick auf die Berichtssaison in der Kalenderwoche 42, also die kommende Woche, geben. Am Dienstag kommen JP Morgan, Citi, Goldman und Wells Fargo, also Banken vor allem. Banken, hatten wir beim Winklers Weitblick darauf hingewiesen, profitieren von Deregulation, von möglicherweise höherer Ausschüttung, von Investmentbanking, von Asset Management. Also insgesamt gerade die Banken, die weniger Zinsgeschäft haben, könnten hier positiv überraschen. Dann kommt am Dienstag auch noch Johnson & Johnson, und für Johnson & Johnson gilt dasselbe wie für die Pharmaunternehmen. Wir gucken hier vor allem auf das Umsatzwachstum und mal schauen, ob das Unternehmen positiv überraschen kann. Am Mittwoch kommt dann ASML, also aus dem Halbleiterbereich. Das wird sicherlich sehr interessant, allein was das Unternehmen Richtung Halbleiter sagen wird. Was auch natürlich interessant ist, die Kursreaktion. ASML ist in der Vergangenheit meistens sehr deutlich gestiegen oder gefallen nach den Zahlen. Mal sehen, in welche Richtung es da geht. Wir sind hier neutral positioniert und würden uns erst nach dem Bericht neu positionieren. Bank of America und Morgan Stanley gehören in die Klasse JP Morgan, Goldman Sachs, also auch hier Investment Banking, Asset Management, Deregulation. Ich habe dann JB Hunt mal aufgeschrieben. JB Hunt ist ein Transportunternehmen. Transport ist wie Chemie ein frühzyklischer Sektor. Dementsprechend ist ganz interessant zu sehen, was dort passiert. Das werden wir dann am Folgetag auch mit den Eisenbahnen sehen, nämlich CSX wird Zahlen bringen. Auch das ist ja eine Aktie, die wir hier schon häufiger positiv erwähnt haben. Wir gehen auch davon aus, dass CSX auf die nächsten Jahre übernommen wird, sofern der Norfolk Union Pacific Deal durchgeht. Was am Donnerstag auch noch kommt, ABB, das ist für uns in der Schweiz ein wichtiger Wert, ist ein sehr gutes Unternehmen aus unserer Sicht, der tanzt auf mehreren Hochzeiten, profitiert von demografischen Trends. Also da wird es auch spannend, was das Unternehmen bringen wird. Taiwan Semiconductor, auch hier nochmal Richtung Halbleiter. Und ich habe US Bank Corp noch aufgeschrieben. US Bank Corp ist eine Bank, eine Regionalbank in den USA, die vor allem Kreditgeschäft macht. Und ich hatte ja schon gesagt, das Risiko ist, wenn auf der Kreditseite. Da sind wir mal gespannt, was das Unternehmen bringt. Vielleicht ist ja auch das Kreditgeschäft besser als die Erwartung, dann wird die Aktie eher steigen. Freitag ist dann wieder ein All-Economy-Tag. Schlumberger oder Schlumberger, Öl-Service-Unternehmen, wird Zahlen vorlegen. Da geht es so ein bisschen um die Investitionstätigkeit der großen Ölunternehmen. Und Volvo, das ist das Truck-Geschäft, wird auch Zahlen vorlegen. Auch das ist eher was Frühzyklisches. Auch da sind wir gespannt, wie die Bewegung sein wird. Beide Aktien haben wir aktuell nicht in unserem Portfolio. Das war's von meiner Seite heute. Nächste Woche ist dann wieder Michael Winkler dran. Ich verabschiede mich ins Wochenende. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, Ihr Christian Gombe.